Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Zu Gast ist Christian von Ditfurth, Autor von Thrillern und Kriminalromanen und auch noch ein paar anderen Büchern. Erstmal herzlich willkommen, Herr von Ditfurth.
Ja, schönen guten Tag. Danke für die Einladung.
In Ihrem jüngsten Buch, Ultimatum heißt das, da spielt die Bundeskanzlerin eine nicht unbedeutende Rolle. Die tritt immer wieder auf. Selbst bei sich zu Hause erleben wir sie. Kennen Sie sie eigentlich persönlich?
Nee, überhaupt nicht. Nein, ich habe auch nicht so den Ehrgeiz, mich jetzt bei ihr privat aufzudrängen. Aber ich brauche sie als Gestalt in meinen Romanen.
Und würden Sie sie denn gern mal kennenlernen?
Ach nö, ich glaube nicht, dass das sein muss. Nö, das ist so, das ist eine, in den Romanen auch, natürlich gibt man den Menschen, die dann als literarische Figuren eine Funktion haben, auch ein bisschen Privatleben. Das macht sie vielleicht nahbar. Aber ich habe da keine Ambitionen mehr.
Na, weil ich finde es ja erstaunlich, sie wird ziemlich sympathisch geschildert und das von einem linken Autor wie Christian von Ditfurth.
Ja, ich glaube, dass sie in Situationen der Krise durchaus gut ist. Also, dass sie sich im Griff hat und dass sie, wenn es wirklich ernst wird, und im Roman wird es wirklich ernst, auch für sie persönlich, dass sie dann in der Lage ist, die Dinge so sachlich zu sehen, also neben sich zu treten, nicht, und sich selbst zu kontrollieren. Insofern kommt sie sympathisch rüber, weil sie nicht ausrastet, nicht, sondern rational handelt oder agiert oder denkt.
Krisen und Kommunismus, zwei Themen in der kommenden Stunde mit Christian von Ditfurth. Der jüngste Krimi, beziehungsweise das ist ein Thriller von Christian von Ditfurth, heißt Ultimatum. Man ahnt also, es geht um eine Erpressung und es geht ziemlich schnell richtig zur Sache. Der Ehemann der Bundeskanzlerin wird entführt. Wie sind Sie denn auf diese Idee gekommen?
Naja, ich suche in meinen Büchern nach Schwachstellen, um sie zu nutzen. Also um zum Beispiel, wenn ich eine politische Erpressung inszenieren will, was soll ich tun? Und ich glaube, dass eine Schwachstelle dieser Bundesregierung der Ehemann der Kanzlerin ist. Und zwar nicht in dem Sinne, dass der charakterliche Defizit hat, ich kenne ihn gar nicht, ich kann das nicht beurteilen, sondern er ist weniger geschützt als die Kanzlerin selbst. Er hat ein Privatleben, er ist ja Professor, aktiv, und man kann ihn entführen.
Also der Mann der Bundeskanzlerin im Buch heißt Professor Süß und nicht sauer und wird gar nicht geschützt.
Ja, er wird nicht geschützt. Ja, das soll ja mal vorkommen, nicht? Also er ist ja auch, das wollen wir vielleicht mal andeuten, er ist ja auch auf einem Privatweg, sagen wir es mal so, auf einem Weg zu einem privaten Termin, den er auch vor seiner Ehegattin geheim halten will.
Haben Sie keine Skrupel, sowas real existierenden Personen anzudichten?
Nein, nicht die geringsten. Die Kanzlerin taucht namentlich nicht auf. Der Herr Professor heißt auch nicht sauer. Sondern ich entlehne meine Figuren so ein bisschen aus der Wirklichkeit. Man entdeckt Ähnlichkeiten. Man soll die auch ruhig entdecken, aber ist ja klar, es ist ein Roman. Und all die furchtbaren Grausamkeiten, die ich so begehe, begehe ich mit erstens Vergnügen und zweitens in dem Wissen, dass sie nicht real sind.
Ich muss Ihnen jetzt aber doch stecken, dass Ihnen einmal ein Freudscher unterlaufen ist. Da steht nämlich nicht die Kanzlerin, sondern Merkel.
Ich weiß, zweimal sogar, hat mir ein Leser geschrieben, ist in der aktuellen Auflage schon getilgt.
Also man muss auch sagen, es geht diesem Professor Süß, darf ich ein bisschen verraten, passiert schon auf Seite 65.
Es geht ihm an die Hand.
Echt zur Sache, ja. Dem wird nämlich eine Hand amputiert von seinen Entführern.
Ja.
Und das ist nur der Auftakt. Wir hatten eingangs das Wort Krise für viel schlimmere Geschehnisse. Ich sag nur mal so das Wort Atomkraftwerk.
Ja, das spielt dann auch eine Rolle am Ende. Ja. Also das ist der Versuch, ein Ultimatum zu stellen, das nicht erfüllbar ist. Und am Ende geht es auch gar nicht um ein Ultimatum, obwohl ein solches gestellt wird. Am Ende geht es darum, ein System zu erschüttern. Also das politische System der Bundesrepublik zu erschüttern. Es quasi vorzuführen in seiner Hilflosigkeit.
Im Mittelpunkt steht jetzt auch diesmal wieder, ich glaube, das ist der fünfte Roman mit Kommissar, Hauptkommissar. Wird dann
Eugen de Bott.
Erster Hauptkommissar, genau.
Inzwischen befördert sogar, was erstaunlich ist.
Vom LKA Berlin. Geht der Ihnen nicht langsam auf die Nerven? Ich meine, das ist ja echt ein...
Das ist ein Nervsack, ja, klar.
Ja.
Aber ich habe ein wie soll man das formulieren, vermutlich perverses Vergnügen, solche seltsamen Gestalten zu schaffen. Das ist ja nicht die erste nervige Gestalt, die ich als literarischen Helden mir ausgesucht habe. Herr Stachelmann in der anderen Buchreihe davor war auch eine absolute Nervensäge.
Ja, ja, lebt auch immer noch. Aber bleiben wir mal bei Eugen Debord. Ja, ja, also ist ein furchtbarer Besserwisser, arrogant bis zum geht nicht mehr. Außerdem nervt er, weil er bei jeder passenden, unpassenden Gelegenheit irgendein Zitat von Hegel, Hobbes oder weiß ich nicht
Nietzsche,
wem,
auch mal ganz
Fichte
gerne.
Und so weiter. Und dann trinkt er immer grünen Tee.
Dritter Aufguss.
Ja, neuerdings, ne? Im ersten Band noch zweiter Aufguss. Ja.
Ja, ich trinke ja vom grünen Tee immer alle drei Aufgüsse, nicht auch den letzten, der aber dann schon ein wenig blässlich schmeckt.
Aber warum haben Sie sich so eine Figur geschaffen, mit der Sie jetzt so viel Zeit in Ihrem Leben verbringen? Ich meine, 5 Bücher, die haben alle über 400 Seiten.
Ja, ja. Ich habe ja schon viele Bücher geschrieben und ich hatte bei meinen Krimis noch nie einen richtigen Kommissar, der ja den Vorzug hat für den Autor, dass ihm die Leichen vor die Füße fallen. Nicht? Der muss nicht lange suchen. Bringen Sie mal einen Historiker mit dem aktuellen Kriminalfall zusammen, ist manchmal durchaus eine Arbeit, ist nicht so zu machen, dass es vollkommen willkürlich aussieht. Und ich dachte mir irgendwann als Herausforderung, ich stelle mir bei allen meinen Büchern immer irgendwelche Aufgaben, Herausforderungen. Und diesmal sagt mir, gut, jetzt hast du dich jahrelang um den Kommissar gedrückt, jetzt mach mal einen Kommissar, aber einen, den es so nicht geben kann. Also einen Kommissar, der eigentlich gar kein Polizist sein will, der das ja nur ist, um seinem Vater eine auszuwischen. Und jetzt ist er hängen geblieben im Dienst, dem dann natürlich manche Fälle, nicht so die klassischen, aber manche Fälle dann auch Freude bereiten, weil sie ihn intellektuell herausfordern. Und das ist ein Kommissar, der, das ist vielleicht auch ein Ratschlag an unsere lieben Hörer, gehen Sie mal zu Ihrem Chef und sagen Sie ihm, weißt du, ob du mich rausschmeißt oder nicht rausschmeißt, das ist mir vollkommen egal. Damit schafft man sich innere Freiheit. Nicht? Man sagt, ich hänge nicht mehr von dir ab. Nicht? Und wenn man dabei Leistungen bringt, die eben einen auszeichnen oder die es dem Chef schwer machen, einen rauszuschmeißen, ist das eine ganz interessante Kombination.
Sie haben das Stichwort Leichen genannt. Also es geht in diesen Thrillern mit diesem nervigen Kommissar sehr gewalttätig zu. Ja. Also wirklich Leichen pflastern seinen Weg. Ein Menschenleben zählt da gar nichts. Also so ein klassischer Krimi, da wird dann eine Person ermordet, vielleicht noch eine zweite, um den ersten Mord zu verdecken. Und damit hat es sich. Und hier ist nicht nur die Anzahl der Toten sehr hoch, sondern auch die, wie soll ich mal sagen, die Art, wie sie zu Tode kommen, ist meistens auch äußerst brutal oder auch nicht mal zu Tode kommen. Wir hatten gerade die Amputation der Hand des Professor Süß, dann wird Leuten ins Bein geschossen oder auch in den Kopf und nochmal in den Bauch. Und also ich meine, also beim Lesen mache ich so ein Gesicht wie eine saure Zitrone gebissen und Sie sitzen dann lächelnd an Ihrem Computer und...
Ja, ja. Das ist ja Literatur. Ich bin ja ein wirklich sanftmütiger Mensch. Aber das ist Literatur. Jetzt zwinkern Sie mal, aber ich bin ein sanftmütiger Mensch.
Ich kenne Sie ja nicht, ich kann das ja nur glauben, aber es bereitet Ihnen ja offenkundig Vergnügen. Sie müssen das doch irgendwie sich vorstellen, um sowas zu schreiben.
Das ist in der Idee dieser Romane so angelegt. Diese Romane sind in jeder Hinsicht radikal.
Wollen Sie den Lesern Angst machen?
Nee, überhaupt nicht. Ich meine, die Idee, dass ein Autor mit einem Buch einen bestimmten Zweck erreicht, halte ich ohnehin für fragwürdig. Das glaube ich gar nicht. Ich glaube schon, dass die Leser unterscheiden können zwischen einem Thriller und der politischen Wirklichkeit, auch wenn die Ähnlichkeiten erstaunlicherweise durchaus vorhanden sind.
Christian von Dittfurt im Deutschlandfunk Kultur. Wie sieht es bei Ihnen aus, Herr von Dittfurt? Schaffenskrisen? Kennen Sie sowas?
Nee. Ich halte auch dieses berühmte Wort von der Schreibblockade für Blödsinn.
Ach, das ist ja lustig, weil Sie haben ja, vorhin haben Sie es kurz angedeutet, vor diesem Eugen Debord, also Ihre erste Kriminalreihe ging eben um diesen Historiker Josef Maria Stachelmann.
Was für ein schrecklicher Name.
Schrecklicher Name, auch ein Nervbolzen, verkrachter Historiker, also Räumer, das ist jetzt nicht das Nervige an ihm, aber er sitzt eben da mit seinem Berg der Schande, also diese Habil, die er seit Jahren und Jahren nicht fertig kriegt, also nicht mehr schafft anzufangen. Und deswegen, das ist so eindrücklich und einfühlsam geschildert, dass ich dachte, Parallelen zum Schöpfer nicht ausgeschlossen.
Parallelen sind in dem Fall völlig ausgeschlossen. Ich bin ja Berufsschreiber und Herr Stachelmann ist kein Berufsschreiber, sondern er versucht, Professor zu werden. Da gibt es natürlich, kann man, wenn man sich zu viel vornimmt, kann man auch scheitern. Oder wenn einem das Selbstvertrauen fehlt, das, was man sich vorgenommen hat, zu erledigen, kann man auch scheitern, das ist klar. Aber ich weiß schon bei aller Bescheidenheit, dass ich das da schreiben kann, was ich mir vornehme. Aber ich mache das schon so lange, dass ich eigentlich keine Angst mehr habe.
Mir sind ja trotz aller Unterschiede auch so ein paar Ähnlichkeiten aufgefallen zwischen diesen beiden Ermittlern, also dem Historiker und Privatermittler Stachelmann und dem hauptamtlichen ersten Hauptkommissar Eugen de Both. Beide leiden irgendwie unter Frauen, die immer vorwurfsvoll, frustriert, genervt sind, weil die Männer nicht da sind, weil sie vergessen werden, weil und so weiter. Und beide hassen offenbar die deutschen Medien.
Also Letzteres stimmt so nicht. Nicht die deutschen Medien, aber Teile der deutschen Medien mit ganzem Herzen. Komischerweise hat das irgendwas mit dem Autor zu tun. Dem geht das auch so. Also die Zeitung da mit den großen Buchstaben zum Beispiel und so, nicht? Die hasse ich wie die Pest. Alles Boulevardeske geht mir furchtbar auf den Senkel, halte ich für Zeitverschwendung, Verdummung. Im günstigsten Fall ist es Verdummung, wenn es nicht Hetze ist, nicht? Nein, aber der Hauptkommissar de Both hat mit mir so wenig zu tun, wie der Stachelmann mit mir zu tun hat. Weil das ja immer die Frage ist, nicht? Was hat das eigentlich mit dem Autor zu tun?
Der Stachelmann ist immerhin auch Historiker.
Ja, ja, da habe ich einfach ein bisschen geklaut, das ist klar. Also ich bin ja faul, nicht? Und für einen Historiker, für diese Figur war es ja naheliegend, ihn zum Historiker zu machen. Wenn man einen Wissenschaftler in Kriminalfälle verwickelt, ist ein Historiker eigentlich ein guter Kandidat. Und da ich das zufällig auch bin, war das ganz praktisch, kenne ich mich ein bisschen aus.
Sie haben ja vorher Sachbücher geschrieben, Sie haben als Lektor gearbeitet. Wie sind Sie überhaupt zum Krimischreiben dann gekommen? Das ist, glaube ich, so knapp 20 Jahre her, ne?
Ja, aber ich habe zwischendurch auch wieder ein Sachbuch geschrieben, Deutsche Geschichte für Dummies. Hm. Das ist diese hässliche schwarz-gelbe Reihe. Und insofern, das hat mir viel Spaß gemacht, dickes Buch. Und ich bin zum Kriminalromanschreiben gekommen durch einen Zufall. Ich wollte als Historiker ein Buch schreiben über die Arisierung der Kleinleute. Also die Arisierung im Allgemeinen, Beraubung der deutschen Juden in der Zeit des Nationalsozialismus, das kennen wir. Weil Deutsche Bank und Allianzversicherung und andere, die also dann ihre Konkurrenten billig eingesackt haben, nicht? Und die Juden ausgeplündert haben. Was man weniger kannte oder auch heute noch kennt, ist die Tatsache, dass eben alle jüdischen Haushalte, eben nicht nur die Reichen, es war ja auch eine Minderheit nur die Reichen, alle jüdischen Haushalte Vermögenslisten ausfüllen mussten. Da gab es extra Formulare für, vom Finanzamt kamen die. Und da mussten sie also aufstellen, was sie besaßen, von der Serviette bis zum Silberlöffel, damit das nachher versteigert werden konnte, sobald sie deportiert waren. Und das wurde in Hamburg zum Beispiel, weiß ich das, in sogenannten Judenkisten versteigert. Und das war, wie jeder, der das ersteigerte, wusste, Eigentum von Menschen, die, wie es so schön heißt oder hieß damals, nach dem Osten verschickt worden waren und komischerweise nicht wieder zurückkamen. Und zumindest die allermeisten nicht. Und da wollte ich ein Buch drüber schreiben. Und dann war ich im Urlaub in Italien, habe einen unglaublich schlechten Kriminalroman gelesen. Eine Übersetzung aus dem Amerikanischen. Und der Gedanke, dass man ein Sachbuch über Arisierung eigentlich nur für seine Freunde und die Familie schreibt, weil die Freiexemplare kriegen und sich sonst kein Schwein dafür interessiert, brachte mich zu der Idee, auf die Idee, also wenn so schlechte Kriminalromane geschrieben und veröffentlicht werden in Deutschland, das schaffe ich auch noch. Und dann habe ich gedacht, Arisierung ist eigentlich eine schöne Rachegeschichte. Man stelle sich vor, einer von denen überlebt und kommt zurück und sagt, wir haben noch eine Rechnung offen. Und das war so der erste Band. Und der war erstaunlicherweise enorm erfolgreich. Der verkaufte sich bis heute 150.000 Stück, glaube ich, von. Und der Verlag kam auf die originelle Idee zu fragen, willst du nicht nochmal einschreiben? Und so kam es.
So kam dann die Reihe um Josef Maria Stachelmann zustande. Und in der nächsten Runde geht es dann wie versprochen um den Kommunismus.
Deutschlandfunk Kultur. 30 Jahre Mauerfall.
Christian von Ditfurth wurde 1953 in Würzburg geboren. Mit 20 Jahren trat er in die DKP ein, die Deutsche Kommunistische Partei. Es gibt sie sogar noch, ich war ganz erstaunt. Eine westdeutsche Partei, die engste Beziehungen zur SED pflegte, von der sie eben auch finanziert wurde. Warum sind Sie zur DKP gegangen?
Darauf gibt es eine nicht sehr schmeichelhafte Antwort, zumindest nicht schmeichelhaft für mich, weil das damals an dem Ort, an dem ich also erfasst wurde, auch von der Rebellion der Spät-68er, nennen wir es mal so, die einzige Organisation war, die eben dafür stand, für die Rebellion. Ich hätte auch, also heute sage ich das wie gesagt nicht sehr schmeichelhaft, ich hätte auch woanders landen können. Aber damals war das ganz banal. Ich war jung, ich war 18, 17, 18, in der Schule ging das los. Und da gab es nur die Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend. Also die
SDAJ.
Genau, die Jugendorganisation der DKP, und mehr gab es da nicht. Und deswegen war das so, ganz banal. Und dann bildet man sich natürlich ein, das sei ein richtiger Schritt, und dann legt man sich das zurecht. Und ich hatte dann noch die Situation, dass ich dann zur Bundeswehr ging. Als revolutionärer Kommunist geht man natürlich zur Bundeswehr, um schießen zu lernen, und nicht revolutionäre Gewalt, klar. Und unter anderem auch natürlich, um die Kameraden, die eingezogen wurden, nicht allein zu lassen. Also um dann die Kompanie, in der man war, mit also interessanten Theorien zu beglücken. Unter anderem habe ich da auch eine illegale, weil es Wehrkraftzersetzung war, Zeitung rausgegeben. War eine ganz spannende Zeit.
Sie waren immerhin 10 Jahre Mitglied.
Ja.
Und die DKP, wie gesagt, sehr eng der DDR verbunden. Ich habe mir so gedacht, als Westdeutscher, der volle Reisefreiheit genießt, den Bau der Mauer zu verteidigen, dazu gehört schon einiges. Wie haben Sie denn das gemacht?
Das ist von heute aus, geht es mir auch so, dass das komplett absurd klingt. Ich habe mir auch nach meinem Austritt auch gesagt, eigentlich solltest du dich politisch raushalten. Ganz offenkundig bist du nicht qualifiziert dafür, weder moralisch noch von den Kenntnissen her.
Kommt aber viel Politik in Ihren Büchern.
Ja, ja, ich habe ja auch diesen radikale Absetzbewegung dann überwunden, nicht? Und engagiere mich auch heutzutage. Ich bin ja auch aktives Mitglied bei Amnesty International.
Und so, also, okay, die Mauer.
Die Mauer. Ich glaube, dass ich da auch für viele andere spreche, die in der Zeit in der DKP waren. Wir waren der Überzeugung, dass der Sozialismus ein Übergang sei, in dem man einen Preis zu zahlen hat. Nicht? Es gab ja auch in der DDR keine vollendete Demokratie, das war uns auch bekannt. Und es gab eben die Mauer, weil eben sonst die DDR, also in unserer damaligen Terminologie, zum Opfer des Imperialismus geworden wäre.
Aber leben wollten Sie nicht in der DDR?
Naja, ich habe ja ein Jahr dort gelebt. Bin ja gelernter Marxist-Leninist und habe also ein Jahr dort gelebt.
Wo denn?
In Ost-Berlin, da gab es eine Parteischule Franz Mehring, offiziell eine Parteischule der DKP, aber mit Lehrern der SED, und die Organisationsleitung der Schule selbst war auch in SED-Händen, natürlich, klar, finanziert von der SED und alles das. Und dort wurden ausnahmslos Kader der DKP ausgebildet.
Wie haben denn die anderen DDR-Bürger darauf reagiert, dass da jetzt ein Westdeutscher für ein Jahr zu ihnen kommt und dann wieder geht? Das müssen die doch komisch gefunden haben.
Das hat man denen ja nicht gesagt. Uns hat man die Ausweise abgenommen, also die westdeutschen Ausweise. Man hat uns Dienstausweise gegeben, die völlig belanglos aussahen. Und die dienten dann, damit wir uns in der DDR im Fall des Falles ausweisen
Also Sie
konnten.
Haben inkognito in der DDR gelebt.
Das war diese ganze Anlage, also diese Parteischule der DKP, war ein Geheimprojekt, auch gegenüber der DDR-Bevölkerung. Uns durfte es nicht geben. Und ein schönes Beispiel vielleicht, um das zu illustrieren, was unsere geheime Existenz angeht. Mein Blinddarm liegt irgendwo in Leipzig begraben, wurde 1977 dort in der Uniklinik rausoperiert. Und in der Leipziger Uniklinik fragte die Dame dort nach meinem Sozialversicherungsausweis, was in der DDR üblich war, nicht? Weil das wurde ja darüber abgerechnet. Der hat keinen Sozialversicherungsausweis, sagte die Dame. Und ja, als was dann? Und dann wurde telefoniert. Dann rief offenbar die Bezirksleitung der SED an und sagte, also den gibt's nicht, aber ihr müsst den operieren. Und ich landete in einem Einzelzimmer, sah dann später diese Massenseele, die die hatten als Krankenzimmer, und wurde höchstpersönlich vom Chefarzt dieser Klinik operiert, damit bloß nichts schief geht. Stellen Sie sich vor, eine Operation, Westpatient, geheim, gibt's nicht, scheitert. Was machen wir mit dem?
Aber es ist ja noch mal alles gut gegangen, zum Glück.
Ja, ich wurde von meinem Blinddarm befreit, der liegt irgendwo in Leipzig. Und ich bin leichter geworden.
Und wie hat's Ihnen gefallen, dieses eine Jahr?
Als ich dahin kam und dort, das hört sich jetzt furchtbar arrogant an, soll es aber nicht sein, dort, sag mal, mich in intellektueller Mittelmäßigkeit ausruhen konnte, war das sehr erholsam. Ich konnte lesen, was ich wollte. Ich wusste das alles schon, was Sie mir erzählten. Und so viel Zeit zum Lesen hatte ich davor nicht und danach auch nicht mehr.
Ich finde trotzdem erstaunlich, weil das ja eine Partei war, die ja Linientreue verlangte, um nicht zu sagen Gehorsam. Und Sie sind ja eher, soweit ich das erfahren habe, ein rebellischer Typ, zweimal von der Schule geflogen.
Ja, ich bin ja auch von der Uni geflogen. Also
aber nicht aus der DKP geflogen. Wie haben Sie, also
aus der DKP? Nein, nein, das ist ja auch eine schöne Schizophrenie, die Sie aufzeigen, die mich auch speziell danach lange beschäftigt hat. Wie ist es möglich, dass man als jemand, der also für Gehorsam nicht geeignet ist, sich auf so eine autoritäre Partei einlässt? Das war die Missinterpretation eines Hegel-Zitats. Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit. Nicht? Und die Vorstellung, man kann Revolution nur machen. Ich war ja Leninist, also ich habe auch Lenin gelesen, von hinten bis vorne, hatte sämtliche Werke. Und es war klar, dass man seine, sagen wir, rebellischen Triebe, Antriebe und Aktionen gegen das herrschende System richten sollte und nicht gegen die eigene Partei, weil man ja nur als geschlossene Führung der Arbeiterklasse und so weiter. Also es klingt mir heute so abgelutscht und dumm, dass ich Schwierigkeiten habe, das wiederzugeben. Aber es war so.
Die Partei hat immer recht.
Ja.
Was gab denn den Ausschlag auszutreten?
Den Ausschlag auszutreten gaben zwei Dinge. Erstens, an der Universität kamen mir wenig Zweifel, weil ich komplett ausgelastet war und weil es auch eine intellektuelle Auseinandersetzung war mit den Professoren, mit anderen Gruppen und so weiter. Das fand ich interessant, das war spannend und man war gefordert. Und dann hatte ich mein Studium ja beendet, erstaunlicherweise, und kam in eine normale Ortsgruppe bei Hamburg. Und das war ein Absturz der Sonderklasse. Es gab dort keine Diskussion mehr. Die glaubten einfach alles. Und das war der eine Punkt. Und der andere Punkt war, dass ich damals beschlossen hatte, mein Englisch aufzupolieren und ein Vierteljahr nach Cambridge in England gegangen bin und dort aus diesem ganzen Politstress vollkommen raus war. Und dann hat das Gehirn angefangen zu arbeiten und hat sich gefragt, ob ich völlig wahnsinnig bin, mich weiter auf diese Geschichte einzulassen oder nicht. Und dann habe ich dort, als ich alleine für mich war, die Entscheidung getroffen, auszutreten. Man könnte sagen, 10 Jahre zu spät.
Es war ein paar Jahre vor dem Mauerfall, Herr von Dittfurt, dass Sie ausgetreten sind. Wie haben Sie denn dann den Mauerfall selbst dann erlebt? Was war das für Sie?
Das war für mich nicht sonderlich überraschend, muss ich sagen. Also mich war der Zeitpunkt überraschend. Aber dass die DDR ein marodes System war, das so, auch zumal ohne Unterstützung der Sowjetunion, das war ja offenkundig, dass die ausfiel, kaum eine Überlebenschance hat, das war eigentlich klar.
Haben Sie sich gefreut? War das für Sie was Schönes?
Ja. Ja, doch. Ich neige nicht zur Euphorie. Ich bin also nicht rumgetobt wie viele andere. Aber da dachte ich auch, das ist für die Leute, die unter diesem System gelitten hatten, vor allem für die oder die gegen es gekämpft haben, es war ja auch nur wenige natürlich, ist das ein großer Erfolg und ein guter Erfolg. Aber ich habe gleich mitgewusst, was auf sie zukommt. Dass natürlich die Bundesrepublik West sich die DDR einverleiben würde und dass die lieben Freunde im Osten sich wundern würden. Das war klar.
Hat der Mauerfall eigentlich Ihr Leben verändert?
Beruflich, ja. Ich hatte in den 80er Jahren, da war ich schon ausgetreten aus der DKP, mich beschäftigt mit Autoren der DDR. Ich habe damals für westdeutsche Verlage gearbeitet, unter anderem für Hoffmann Campe, und habe für die, weil ich ja von den Kenntnissen von der Biografie auch vorbelastet war, mich viel in der DDR aufgehalten und habe versucht, Bücher im Westen zu publizieren.
Und inwiefern hat jetzt der Mauerfall beruflich Ihr Leben verändert?
Weil natürlich diese Art des Verhandels mit DDR-Autoren vollkommen wegfiel.
Deutschland von Kultur mit Christian von Dittfurt, dem Historiker und Autor von Thrillern, Kriminalromanen, Sachbüchern und noch manch anderen Büchern, zu denen wir gleich noch kommen. Ich würde gerne noch mal ein bisschen weiter zurückgehen. Vorhin, wir waren beim Studium, wir waren in der DDR. Wer Ihren Namen hört und in den 70er Jahren schon ferngesehen hat, dem sagt natürlich Heumer von Ditfurth was. Ihr Vater war Psychiater mit einer eigenen Fernsehsendung, Querschnitt, und damals gab es ja noch nicht so viel Fernsehen. Hat auch sehr viele Bücher geschrieben, war sehr populär.
Er hat nicht viele Bücher geschrieben.
Nee?
Fünf.
Fünf, okay. Sie haben mehr geschrieben. Also
erheblich.
Er hat fünf Bücher geschrieben, auf jeden Fall war er sehr populär. Und da entsteht ja so vor dem inneren Auge so ein Bild von einer adligen, wohlhabenden, feinen Familie, aus der Sie kommen. Wie viel ist richtig an diesem Bild?
Also ich wurde in einer Baracke geboren. Und die stand neben der Universitätsklinik in Würzburg, wo mein Vater als Psychiater tätig war, als Assistenzarzt. Das waren dann 50, ich bin da 53 geboren. Assistenzärzten geht es heute noch nicht gut, zumindest viel schlechter, als sie es verdienten. Damals ging es ihnen hundsmiserabel schlecht. Sie unterlagen einer Diktatur ihrer Chefärzte. In dem Fall meines Vaters wusste er glaubwürdig zu berichten, war es besonders brutal. Und das Einzige, was er sich leistete, neben einer Mietswohnung, in der es nur einen Ofen gab, war eine Lambretta, ein Motorroller, ein italienischer Motorroller, den er wohl gebraucht gekauft hatte. Und in das Kinderzimmer wurden im Winter Styroporwände eingezogen, weil es keine Heizung gab, um das nicht ganz so kalt werden zu lassen. Also das waren keine leichten Zeiten. Das
kann man also Ihre Eltern sagen. Waren geflohen aus dem Osten?
Ja, exakt. Und mussten komplett von vorne anfangen. Mein Vater hatte natürlich den Vorzug, dass er während des Kriegs studiert hatte, also sich also nicht totschießen lassen, sondern studiert. Der Führer braucht auch Ärzte nach dem Endsieg. Ne? Und das war die Begründung. Und hat dann versucht, seine Familie durchzubringen. Nicht? Das war also kein, wie soll man das sagen, kein wohlhabender, adliger Haushalt mit Gutshof oder Herrensitz oder Schloss, sondern das war
einfach
ziemlich,
nur ein adliger Haushalt.
Es war ziemlich erbärmlich. Selbstverständlich wurde später, war mein Vater ja sehr erfolgreich und verdiente entsprechend auch viel Geld. Aber da war ich schon fast weitgehend aus dem Haus. Also es kam, ich habe es mitgekriegt, aber ich glaube nicht, dass es mich verdorben hat.
Ich würde gerne noch mal auf eine andere Kategorie von Büchern kommen, die Sie auch gerne schreiben. So, ich habe jetzt ein neues Wort gelernt, die nennt man Alternativweltromane. Also, was wäre, wenn Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht nicht ermordet worden wären? Oder wenn der Sozialismus gesiegt hätte und wir eine Vereinigung unter Führung der DDR bekommen hätten? Was reizt Sie denn? Also Sie als Historiker, was reizt Sie an diesen Gedankenspielen?
Also für mich ist Geschichte wie der Güterbahnhof in Hamburg. Da gibt es einen riesigen Frachtgüter, also lauter Gleise. Wenn man da mit einem Flugzeug oder mit einer Drohne drüber flüge, man würde den Überblick verlieren über die Gleise, die Weichen und so weiter kommen. Und wir glauben ja heutzutage, dass die Geschichte so hätte ablaufen müssen, wie sie abgelaufen ist. Das ist aber nicht wahr. Genau wie es heute in der Politik man Entscheidungen trifft, es eben nicht alternativlos ist, wie Frau Merkel zu sagen pflegt, sondern immer Entscheidungen getroffen werden, die dann natürlich Entwicklungen einleiten, manchmal auch ungewollt Entwicklungen einleiten. Und so ist es in der Geschichte eben nicht so klar, zum Beispiel, dass Hitler an die Macht kommen musste. Überhaupt nicht klar. Eigentlich relativ unwahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, an dem er an die Macht kam. Und so gibt es historische Situationen, wo die Historiker eigentlich gut beraten sind, über die Frage nachzudenken, welche Handlungsalternativen hat es gegeben damals. Und das spiele ich durch. Natürlich, wie das meine Art ist, ein bisschen radikaler. Also als ich nenne es immer Lügengeschichten. Ne? Das ist also Alternativweltroman, das ist ja ein furchtbares Wort. Aber in meinen Lügengeschichten spiele ich das so durch und habe meinen Spaß dabei, ja.
Es gibt ja ein berühmtes, also es gibt sicher mehrere, aber ein berühmtes Vorbild, was ich kenne von Robert Harris, eben Vaterland, das spielt Anfang der 60er Jahre unter der Annahme, Nazi-Deutschland habe den Krieg gewonnen.
Ja.
Aber was sagt denn der Historiker? Sie würden doch trotzdem nicht sagen, es ist alles Zufall. Also ich meine, natürlich ist klar, es ist immer leicht, post festum zu sagen, na, das hat ja so kommen müssen. Aber sozusagen die radikal andere Sicht, alles ist Zufall, die können Sie doch auch nicht vertreten. Es gibt ja Kausalitäten.
Es gibt Kausalitäten, aber es gibt eben, das ist das Verblüffende, doch ein paar Kausalitäten mehr, als wir wahrnehmen wollen. Das ist es. Also stellen Sie sich die Situation ganz einfach. Die Situation vor November 1932, Wirtschaftskrise in Deutschland, Nazis sind die stärkste Partei. Es gibt also Reichstagswahlen, die Nazis verlieren zum ersten Mal an Stimmen. Wenn man die Tagebücher von Goebbels nachliest, kommt man auf die Idee, dass die Partei pleite ist. Nicht? Veranstalter weigern sich, den Nazis Seele zu überlassen, nicht weil sie gegen die Nazis wären, sondern weil sie ganz gerne bezahlt werden wollen und nicht mehr glauben, dass die an die Macht kommen, weil ja den Wechsel lösen wir ein, wenn wir an der Macht sind. Das hat nicht mehr funktioniert. Die waren am Ende. Und man lese wirklich Goebbels Tagebücher. Sehr interessant, ist natürlich für die Nachwelt geschrieben, aber dennoch bleibt die Verzweiflung übrig, die man sofort erkennt. Und die Nazis waren auch pleite. Das hätte auch ganz anders ausgehen können.
Ich ziehe jetzt mal keine Parallelen zur aktuellen politischen Lage, sondern würde einfach gerne noch mal zu Ihnen kommen. Ich hatte so die Fantasie, ich sehe da eine Verbindung zwischen Ihrem Interesse an den, ich bin ganz Ihrer Ansicht, Alternativweltroman, finde ich auch ein furchtbares Wort, und Ihrer eigenen Erfahrung mit der DKP, dass Sie sich so fragen, oh Gott, wie konnte das denn so sein? Es hätte auch alles eigentlich ganz anders sein können.
Ja, das kann man aber... Ich glaube, für fast alle Menschen jetzt, wir alle stehen ja immer wieder vor Entscheidungen, seien es private oder berufliche oder manchmal auch politische und andere. Und natürlich trifft das für jeden Menschen als Individuum auch zu. Nicht? Man denkt ja vielleicht, wenn man auf seine Biografie zurückblickt, ich sage immer, alles Zufall, ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber so falsch ist es auch nicht. Und viele Menschen glauben auch, sie hätten werden müssen, was sie geworden sind, als wäre das Leben eine Beamtenlaufbahn alten Zuschnitts.
Naja, aber ich meine, Sie, jetzt bleibt nicht doch auch so eine Art Verunsicherung zurück?
Bei mir?
Ja, selbst über die eigene politische Urteilskraft, 10 Jahre Mitglied der DKP gewesen und heute denken Sie, wie, also es ist ja unabhängig davon, dass andere Menschen auch solche Erfahrungen machen, wie konnte ich nur damals, aber...
Ja, aber die Unsicherheit genieße ich. Das meine ich jetzt ganz ernst. Ich genieße es, zu wissen, dass das, was ich heute weiß, morgen vielleicht nicht mehr gilt. Das ist etwas ganz, ganz Aufregendes und Großartiges. Man nennt das übrigens auch Lernen. Stellen Sie sich vor, ich bin ein Experte, so halbwegs, für die Vorgeschichte des Ersten Weltkriegs. Und da hat es in den letzten Jahrzehnten dramatische Wendungen gegeben. Und es ist wirklich spannend, wie oft Historiker oder wie oft auch ich zum Beispiel Positionen räumen mussten. Nicht? Und das ist etwas, das kann man in zweierlei Hinsicht betrachten, als Angriff oder als Bereicherung. Und ich nehme Letztes.
Mein Lieblingsbeispiel sind ja immer die Grundsätze der Kindererziehung.
Glaube ich sofort. Das ändert sich auch laufend, nicht? Ja, klar. Und alles, was früher war, war fast ein Verbrechen. Ne? Ja, klar.
Christian von Dittfurt, ein Autor, der die Unsicherheit genießt. Am Ende Ihrer Bücher stehen immer Danksagungen, meistens Historikern, Korrekturlesern und so weiter, wird gedankt. Und bei der Reihe um Eugen Both wird dann auch immer noch ein Café lobend erwähnt. Am Anfang war es die Kuchenkiste, jetzt ist es das Café Eliza.
Elisa.
Okay, ja. Schreibt sich mit Z, deswegen dachte ich Eliza. Wie ist denn das? Brauchen Sie Kuchen und Koffein, um einen Krimi zu schreiben?
Na, ich könnte es auch ohne, aber es macht es mir leichter. Ich bin also ein großer Kuchenfan und ich bin ein großer Kaffeefan, beides. Und die Kaffee und Kuchen sind dort exzellent. Vorher in der Kuchenkiste war auch sehr gut, aber die haben zugemacht.
Danke, dass Sie bei uns waren, Christian von Dittfurt.
Ich danke Ihnen.